zwei Versuche, die neoliberale Hegemonie zu verstehen. Unter diesem Motto lud die Buchhandlung Jos Fritz in Freiburg und Radio Dreieckland zu einer Doppelbuchvorstellung ein. Holger Schatz stellte hierbei sein Buch Arbeit als Herrschaft, die Krise des Leistungsprinzips und seine neoliberale Rekonstruktion vor. Es ist im September 2004 im Unrast Verlag in Münster erschienen und kostet 18 Euro. Begründet wird hierin die These, dass die Sozialreformen der rot-grünen Bundesregierung und des Neoliberalismus insgesamt nicht die Kassen füllen sollen, sondern das Gespenst der Freiheit bannen sollen. Im Folgenden wird der Vortrag und auch einige Auszüge aus der Diskussion dokumentiert.
Die Metafrage, die mich in den letzten Jahren geleitet hat, die sozusagen hinter diesem Buch steht, ist eigentlich eine ganz altbekannte Frage danach, was hält eigentlich eine Gesellschaft zusammen, die antagonistisch strukturiert ist, die auf Konkurrenzbeziehungen basiert. Was bringt mit anderen Worten die Verlierer in einem Wettkampf um Einkommen, um Anerkennung, um Status dazu, eigentlich ihren Status zu akzeptieren? In der Geschichte von allen Gesellschaften kann man nachweisen, dass es immer eine bestimmte Vorstellung von einer gerechten Platzanweisung war, die es ermöglicht hat, dass Leute eben damit handeln. Neben natürlich Formen von direkter Gewalt oder subtiler Gewalt war es eben immer eine bestimmte Forschung von legitimer Statuszuweisung. Etwa in der Antike war der Sklave eben deshalb Sklave, weil er eben als Sklave geboren wurde. Frauen lange Zeit und auch heute noch sind deswegen sozusagen zu Recht am Herd, weil sie eben Frauen sind. Die zweifellos moderne Konzeption einer solchen gerechten Statuszuweisung oder eben auch von legitimer Ungleichheit bildet gewissermaßen das Leistungsprinzip, um das es eben heute geht und in dem Buch vor allen Dingen. Das Leistungsprinzip sagt nichts anderes, als dass eben der individuelle Status eines jeden gerecht ist, gerecht eingenommen ist, aufgrund von auf jeden Fall individuell geleisteter Leistung, individuell geleisteter Anstrengung. Die These heute Abend, die ich explizieren möchte, lautet, dass die neoliberale Intervention, wie sie ja seit einigen Jahrzehnten in den frühindustrialisierten, in den hochentwickelten Gesellschaften zu verzeichnen ist, ausgehend von den USA und England, jetzt auch hier in Deutschland unter Rot-Grün in der Agenda 2010 ankommend, dass eben diese neoliberale Intervention eine instinktive, eine reflexive Reaktion auf eine Krise dieses Leistungsprinzips zu verstehen ist. Das heißt, ich werde versuchen, nach einer kleinen Einordnung dieses Leistungsprinzips, nach einer kleinen historischen Einordnung dieses Leistungsprinzips, werde ich eben die Gründe nennen, die es meiner Meinung nach erlauben, von einer Krise des Leistungsprinzips zu sprechen und dann eben im Hauptteil davon auszugehen oder zu gucken, inwieweit die verschiedenen unter dem Begriff des Neoliberalismus gefassten Diskurse und Maßnahmen danachgehend zu überprüfen, inwieweit sie tatsächlich geeignet sind, eine Reaktion eben auf diese Krise darzustellen. Dadurch soll dann eben auch klar werden im Ergebnis, warum dann auch von einer konservativen Revolution neuen Typs gesprochen werden kann. Ein Übergang dann zu Hanne wird eben dadurch gemacht werden, dass eine ganz zentrale diskursive Operation, die sozusagen den Neoliberalismus dann eben auch als konservative Revolution auszeichnet, als gelungene konservative Revolution, liegt sozusagen in der Verkehrung des Marktes als ein Garant von persönlicher Freiheit, von Autonomie zugrunde. Und das ist sozusagen genau der Punkt, wo die Anschlussfähigkeit an im Grunde genommen zunächst einmal linksliberale Diskursformationen zu suchen ist, aber eben auch neuerdings seit vielleicht Jahrzehnt auch im linksradikalen Spektrum immer öfters zu vernehmen ist. Ja, das Leistungsprinzip ist entstanden im Zuge eben der Aufklärung, im Zuge der Französischen Revolution als eben ein selbstbewusster werdendes Bürgertum sich mit seiner Rolle nicht mehr abgefunden hat, nicht mehr akzeptiert hat, warum der Adel aufgrund von sozusagen seiner Herkunft, aufgrund des Diktates der Geburt überhaupt sozusagen die legitime Herrschaft ausüben soll über die Gesellschaft. Das Bürgertum setzte demgegenüber eben das Prinzip der Leistung, des verdienten Lohnes aufgrund von eigener Arbeit. Das war John Locke, der das dann auch wissenschaftlich festgeklopft hat. Eigentum beruht immer auf eigene Leistung, kann nur durch eigene Leistung legitimiert werden. Das Problem, das sich natürlich dann relativ bald abzeichnete, war natürlich dann die Problematik, wie lässt sich auf dieser Grundlage denn die sich neu abzeichnenden Formen von Ausbeutung denn überhaupt rechtfertigen. Und das Proletariat, das seinerseits natürlich selbstbewusster wurde, hat sozusagen begonnen, dann diese Norm gegen die Urheber zu richten, sodass sozusagen eigentlich hier schon ein Spannungsbogen, eine Umkämpftheit dieser Definition dieses Leistungsprinzips gegeben war, das eben bis heute sich durchzieht. Es hat aufgrund dieser Widersprüchlichkeit, dieses inneren Widerspruch des Leistungsprinzips, kommen noch eine ganze Reihe von anderen immanenten Widersprüchen dazu. Wer definiert überhaupt Leistung? Wie ist Leistung überhaupt messbar? Diese Widersprüchlichkeit hat gewissermaßen zwei Versuche, zwei entgegengesetzte Varianten der Abkehr vom Leistungsprinzip damals, aber eben auch heute noch schon bewirkt. Das eine ist sicherlich die ganz radikale Variante. Frühsozialisten, die eben proklamierten, jeder nach seinen Bedürfnissen, jeder nach seinen Fähigkeiten, eine Parole, die dann eben Marx auch aufgegriffen hat, der ganz grundsätzlich die Frage gestellt hat, warum muss überhaupt sozusagen der Status eines Einzelnen nach seiner Leistung bemessen werden, und der sogar auch noch einen Schritt weiter gegangen ist und überhaupt auch gefragt hat, ist es überhaupt legitim, selbst wenn dieses Prinzip wirklich verwirklicht wäre, wenn wirklich jeder aufgrund seines eigenen Anteils an der gesellschaftlichen Arbeit sozusagen seinen Lohn und eben seinen Status bezieht, ist es denn überhaupt selbst dann unter diesen Bedingungen ein humanes Prinzip? Denn ja, er hat schon von der Frage der Begabung, von dem natürlichen Talent gesprochen in seiner Kritik auch an der Arbeiterbewegung und hat einfach in Frage gestellt, ob es überhaupt sowas wie eine verdiente Leistung überhaupt gibt. Also da ist im Grunde genommen auch schon eine Denkfigur, die dann auch Pierre Bourdieu, der Soziologe, immer wieder aufgegriffen hat, der seinerseits immer in Frage gestellt hat, ob sozusagen Leistung überhaupt zurechenbar ist. Er ging da jetzt nicht in diese Frage der sozusagen angeborenen Talente eines jeden drauf ein, sondern er hat über diesen Begriff des kulturellen Kapitals im hohen Maße problematisiert, dass sozusagen die im Verlauf dann das Wirken des Einzelnen zur Geltung kommenden Fähigkeiten hochgradig immer auch Ausdruck sozusagen des kulturellen Erbes, also sprich der Vererbung durch die familiäre Sozialisation eben dann ist. Eine andere radikale Abkehr vom Leistungsprinzip, auch historisch sozusagen in der Geburtsstunde schon, war einem Strang im Liberalismus vorenthalten. Ein Strang, der sich auch bis heute hält. Friedrich Hayek hat gesehen, was für Probleme man sich einhandelt, wenn man überhaupt sozusagen den Status eines jeden Einzelnen, wenn man dann auch überhaupt die Gewinne, die erzielt werden in der ganz bestimmten Produktionsweise, in einer ganz bestimmten Gesellschaftsformation, die er als Liberaler ja befürwortet hat, wenn man eben diese Gewinne überhaupt an ein normatives Prinzip koppelt. Und er hat da viel zu viel Gezänk dran gesehen. Er hat dafür plädiert, ganz nüchtern zu sagen, wer hat, der hat es verdient, weil er es hat. Das ist sozusagen eine radikal-liberale Variante, die sich halt heute natürlich noch beispielsweise in der Arroganz dieses Yuppie-Spruchs eure Armut kotzt und an zum Durchschein kommt. Also wo auch gar nicht mal mehr versucht wird, sozusagen die eigene Superiorität sozusagen überhaupt noch zu rechtfertigen, sondern einfach zu sagen, ja, ich habe das halt. Also das sind zwei mögliche Varianten einer totalen Infragestellung dieses Leistungsprinzips, die sich natürlich nicht durchsetzen konnten. Durchgesetzt hat sich eben in einer Allianz von eben Arbeiterbewegungen, die sozusagen dieses Leistungsprinzip für sich reklamiert hat, weil es eben auch eine gute Hintergrundfolie für Kämpfe um gerechten Lohn und so weiter lieferte, in Allianz eben mit einem Bürgertum, das eben einfach versucht hat, den Begriff der Leistung etwas gegenüber dieser Definition von John Locke etwas aufzudünnen und eben die Unternehmertätigkeit, das Kapital sozusagen als neben der Arbeit als Produktivkraft zu bestimmen. Dieses Leistungsprinzip hat sich also durchgesetzt, vor allen Dingen eben auch über diese Kritik, die immer wieder eben auch von gesellschaftlich marginalisierten Gruppen angewandt wurde, also diese Kritik an der Kluft zwischen Ideal und Wirklichkeit. Das ist eben auch ein Prinzip, also dieses Kritikprinzip, das eben heute, aber da werde ich später noch drauf kommen, auch ganz zentral ist, also eben diese beispielsweise im Moment im Antidiskriminierungsgesetz sozusagen stillschweigende Anerkennung des Leistungsprinzips, wenn eben festgeklopft wird, dass man nicht aufgrund seiner Religionszugehörigkeit, nicht aufgrund seiner Hautfarbe, seiner sexuellen Orientierung dergleichen diskriminiert werden soll, dann ist das ja, das ist jetzt nicht gegen die Leute, die solche Forderungen erheben, gerichtet, aber dann ist das ja im Grunde nichts anderes als eine Anerkennung des Leistungsprinzips, eine Anerkennung, dass eben die Diskriminierung entlang von Leistung stattzufinden habe. Also das ist sozusagen hier schon so eine dialektische Figur, die sich dann durchzieht. Flankiert wurde dieses Leistungsprinzip, das ja gerade aufgrund seiner Widersprüchlichkeit sozusagen eigentlich ständig in Krisen gerät, immer natürlich auch durch das Fortwirken von eben diesen von mir erwähnten alten traditionellen Integrationsmodi, also der Sexismus, der Rassismus, all diese Dinge, die leben natürlich fort, haben das flankiert, auch der Antisemitismus weise ich in diesem Buch eben als einen Stabilisator eben dieses Leistungsprinzips eben auch aus, weil er denn eben durch die Projektion des unverdienten Reichtums auf die Juden seinerseits eben dieses Leistungsprinzips dann eben auch flankiert. Diese Stabilisierung durch sozusagen vormoderne oder durch Reste vormoderner Integrationsmodi, wie eben jetzt der Sexismus, ist eben schon jetzt der Übergang, ist schon der Punkt, warum es jetzt in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts zu einer Krise kommt. Denn in dem Maße, als dass eben diese von diesen traditionellen, also diesen Resten dieser traditionellen Modi diskriminierten Menschen nicht mehr bereit sind, eben ihren Status aufgrund eben ihrer geschlechtlichen Herkunft hinzunehmen, je mehr eben diese Menschen das Leistungsprinzip sozusagen für sich einfordern, desto mehr kommt es strukturell zu einer Überforderung des Leistungsprinzips, das dann sozusagen für bare Münze genommen wird, das sozusagen alleinig in der diese Integration sozusagen diese Funktion des Leistungsprinzips übernehmen muss. Das hört sich sehr analytisch jetzt an, ist im Buch dann dargestellt, wie sich dieses Spannungsverhältnis sozusagen durchzieht. Also das wäre sozusagen schon mal der erste Punkt der Krise des Leistungsprinzips, also die Problematik, nicht unsere Problematik, aber die Problematik jetzt aus Sicht eines Zentrums, eines imaginären Zentrums, das sozusagen am Erhalt dieser Gesellschaft, also dieser Konkurrenzgesellschaft interessiert ist. Es stellt sich also eben folgendermaßen dar, dass eben einzig und allein dieses Leistungsprinzip diese Rolle übernehmen kann. Man kann nicht mehr auf Werte wie Religion, man kann nicht mehr auf Werte wie Moral setzen, um Leute ihren Platz zuzuweisen. Das funktioniert einfach nicht, wird natürlich probiert. Klar, natürlich gibt es immer diese Flankierung oder diese Versuche von konservativer Seite etwa oder von Rechtsextremen, solche reaktionären Formen der Statuszuweisung wieder zu reaktivieren. Der Hauptwiderspruch, der Hauptpunkt, auf den ich jetzt eingehen möchte, der es mir erlaubt, von einer Krise zu sprechen, ist sozusagen der sozioökonomische Kontext, der sich jetzt in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts durchzieht. Also die Entwertung sozusagen, die Entkopplung des Reichtums von der Arbeit im Verein dann mit den Wirkungen, den nicht intendierten Wirkungen des fordistischen Klassenkompromisses, also des sozialstaatlichen Klassenkompromisses, des sozialstaatlichen Versuches, die wahre Arbeitskraft vor seinem Verschleiß zu retten. Was ist mit Entkopplung von Reichtum und Arbeit gemeint? In der kapitalistischen Gesellschaft forciert bekanntlich der Wettbewerb die Konkurrenz der einzelnen Unternehmungen, forciert natürlich Prozesse wie Rationalisierung, die Steigerung der Arbeitsproduktivität. Das alles führt dazu, dass die unmittelbar angewandte Arbeit im Arbeitsprozess gegenüber dem Kapital, gegenüber der Maschinerie, wie es Marx nennt, gegenüber eben der angewandten Technik, gegenüber der Verwissenschaftlichung immer weiter abnimmt. Die Problematik, die daraus entsteht, es ist gewissermaßen ein Teufelskreis. Der stoffliche Ausstoß, also die Produktion von Gütern, wird durch diesen Prozess natürlich immer weiter erhöht. Gleichzeitig schwindet aber die sozusagen pro Produktionseinheit, pro Investitionsrate realisierbare Wertmasse, eben einfach dadurch, weil eben die Arbeit ja sozusagen die Quelle des Mehrwerts ist und in dem Zuge, wo die Arbeit verschwindet, schwindet sozusagen die Profitrate, wie das Marx genannt hat, also in relativen Dimensionen. Das ist ein Teufelskreis, der natürlich kompensiert werden kann, der vor allem dadurch kompensiert wird, dass einfach eine absolute Ausweitung der Produktion stattfindet, sodass dieses relative Schwinden kompensiert werden kann. Das ist sozusagen der harte Hintergrund dieser Entwicklung. Es geht mir nicht darum, da irgendwelche Zusammenbruchsszenarien zu entwerfen, denn das ist natürlich ein offener Prozess, wie weit sozusagen diese Kompensation stattfinden kann. Entscheidend ist für meinen Zusammenhang, für meine Fragestellung, inwieweit eben dieser Prozess einer Entkopplung von Reichtum und Arbeit wahrnehmbare Phänomene erzeugt, die von sie heraus eben keine Anschauungen mehr produzieren können, die dieses Leistungsprinzip sozusagen in irgendeinem Zusammenhang überhaupt noch bestätigen können. Also die sozusagen von sich heraus keine dem Leistungsprinzip adäquaten Wahrnehmungsmuster mehr hervorbringen können. Wenn man das konkret auf die Arbeitswelt bezieht, dann stellt sich ja das so dar, dass zum einen in der industriellen Warenproduktion, also dort, wo Güter produziert wird, sowieso ja immer weniger Arbeitskräfte benötigt werden, immer weniger vorzufinden sind. Gleichzeitig eben dieser Prozess der Verwissenschaftlichung dieser Produktion ja dazu führt, dass eigentlich immer mehr vergangene Arbeit in diesem Produktionsprozess drinsteckt, dass immer mehr, wenn man die Frage der ganzen Spekulationen noch hinzunimmt, auch im Grunde genommen immer mehr zukünftige Arbeit dort drinsteckt. Es findet also in dem Kernsektor sozusagen der Warenproduktion, wo im Grunde genommen in der klassischen Art und Weise überhaupt noch ein theoretischer Zusammenhang für die Wahrnehmung sozusagen herrschte von Produkten, von Arbeitszeit, von Löhnen, von Gewinnen, dünnt sich immer weiter aus. Also dieser Bereich, der klassischerweise, wie das auch Karl Marx beschrieben hat, Ideologien evoziert, sozusagen Vorstellungen nahelegt, die in irgendeiner Weise eben auch noch einen Zusammenhang denken können zwischen Arbeitszeit, zwischen Arbeit und Reichtum andererseits. Das ist sozusagen ein Prozess, der sich jetzt noch verschärft dadurch, dass historisch betrachtet ja die meisten Arbeitsverhältnisse heute ja gar nicht mehr in dieser industriellen Warenproduktion stattfinden, sondern immer mehr im Dienstleistungsbereich, der natürlich zu einem ganz großen Teil mit der Warenproduktion, also mit der Produktion von Gütern zusammenhängt, etwa die Werbung. Daneben gibt es natürlich auch den Bereich der ganzen Dienstleistungen, die überhaupt kommerzialisierbar sind, wo dann eben dort auch Marktergebnisse sozusagen realisiert werden, die dann überhaupt die Illusion nahelegen können, dass sozusagen Arbeit irgendwas mit dem Ergebnis zu tun hat. Also auch hier gibt es sozusagen im Grunde genommen noch einen Zusammenhang, der aber immer mehr schwindet, denn es kommt ja in der zweiten Hälfte vom 20. Jahrhundert jetzt eben dann zusätzlich zu diesem Prozess der Zunahme von Dienstleistungsarbeit im staatlichen Sektor. Also dieser ganze öffentliche Sektor, der einfach einer ganz anderen Logik folgt. Also sowohl im Vollzug der Arbeit, also die ganze Arbeit im Bildungsbereich, im Sozialwesen, im Militär und so weiter und so fort. Also dieser ganze boomende Bereich kann von sich aus heraus überhaupt keine Anschauung mehr nahelegen, die in irgendeiner Weise individuelle Arbeit mit Ergebnissen zusammenbringt. Gerade in diesem Bereich setzt sich vor allen Dingen dann auch ein Prozess fort, der auch in der industriellen Warenproduktion immer mehr stattfindet, dass die ganzen Löhne, die ganzen Gehälter nicht mehr über Marktpreise, nicht mehr über diese Ergebnisse zustande kommen, sondern zunehmend zum Gegenstand von kulturellen und politischen Prozessen werden. Also auch in der Warenproduktion selbst finden eine ganze Reihe von Prozessen statt, die eben ganz andere Wahrnehmungen nahelegen. Es gibt jetzt eine ganze Reihe sozusagen von Phänomenen, die dann noch aufgezählt werden könnten, die sozusagen für diese sozioökonomische Entkopplung sprechen, für diese Entkopplung eben von Reichtum und Arbeit. Beispielsweise das Phänomen der Erbschaften, das wissenschaftlich noch gar nicht erforscht ist. Das fängt jetzt gerade erst an, aber das ist sozusagen ein grassierender Bereich, wo zunehmend Reichtum sozusagen unabhängig von der Arbeit hin und her geschoben wird, was natürlich auch entsprechende Wahrnehmungsweisen evozieren könnte. Ein anderer Bereich, andere Dimension ist sozusagen auch die Problematik der digitalen Produkte, der Software, also dieser immateriellen Produkte, die sozusagen aufgrund ihrer materiellen Form überhaupt auch nicht mehr in der Lage sind, sozusagen unter die Gesetze der Verknappung gefasst zu werden. Also das kann dann nur noch sozusagen künstlich gemacht werden, indem dann mittels Gesetze und so weiter versucht wird, eben diese Warenform der Produkte zu erhalten. Also die tendieren von sich aus sozusagen schon auf eine Überwindung eben dieser Warenform, was sicherlich noch ein zunehmendes Problem werden wird. Auch hier wäre sozusagen darüber nachzudenken, was das sozusagen bezogen auf das Leistungsprinzip wieder bedeutet. Insgesamt kann man also festhalten für diesen Bereich, dass einfach insgesamt immer mehr Einkommen sozusagen marktfern bezogen werden. Und das ist jetzt eine Entwicklung, die vor allem natürlich mit dem Sozialstaat zusammenhängt. Der Sozialstaat, um hier jetzt nochmal ein Missverständnis auszuräumen, ist nichts, was zu verteidigen ist, ist auch nichts, was zu verteufeln ist. Das ist in meinem Fall jetzt einfach Gegenstand der Analyse. Mir ging es darum zu analysieren, inwieweit eben diese Entkopplung sozusagen begünstigt und auch nachvollzogen wird durch die nicht intendierten Effekte eben von Sozialstaat. Sozialstaat, um es historisch nochmal kurz zu machen, also ist ja sozusagen entstanden aus eben der Problematik, dass einfach der Kapitalismus, die Warenproduktion, die sich immer weiter ausdehnt, natürlich flankiert werden muss. Das Kapital kann nicht von sich aus überleben, kann die Voraussetzungen seiner Existenz, die gesellschaftlichen Voraussetzungen nicht von selber sicherstellen. Es bedarf eben dieser staatlichen Gesamtsicht, also diese, wie Marx das sagte, also eben die Perspektive des ideellen Gesamtkapitalisten. Und das lässt sich natürlich jetzt eben auch auf die Arbeitskraft ausdehnen. Die Arbeitskraft ist auch eben, liegt nicht vor im Menschen, muss eben sozialstaatlich flankiert werden. Das ist ein Prozess, der am Anfang sozusagen ziemlich terroristisch sich vollzogen hat. Das Arbeitshaus, die absolutistische Polizei, stand eben am Anbeginn eben dieses Prozesses der Herstellung der wahren Arbeitskraft. Das ist ein Prozess, der dann natürlich zunehmend ersetzt wird durch Verinnerlichungsprozesse, der aber natürlich nie vollständig ist, der nie aufgeht, der sich immer wieder bricht und der sich vor allen Dingen auch dadurch bricht, dass im Zuge der Modernisierung der Anforderungsbedingungen, also der Modernisierung der Produktion selbst, ein totaler Verschleiß von Arbeitskraft im Arbeitsprozess eben sich kontraproduktiv auswirkt. Das ist sozusagen der Punkt, wo der Sozialstaat mit seinen ganzen Schutzmechanismen einsetzt. Natürlich die ganze Frage der Kämpfe spielt da natürlich noch mit rein. Es setzt sozusagen einen Prozess vielfältiger Dekommodifizierung ein. Also das ist der wissenschaftliche Begriff für eben die staatlichen Versuche, die Arbeitskraft zu schützen. Natürlich, um sie sozusagen ausbeutungsfähig zu halten. Dekommodifizierung heißt einfach die Zurücknahme von Marktgängigkeit oder die teilweise Zurücknahme, also sprich Lohnfortzahlung im Krankheitsfall und so weiter, Arbeitslosigkeitsversicherung, aber auch so Geschichten wie Kündigungsschutz und. Das sind jetzt, könnte ich jetzt alles aufzählen. Die Pointe dabei ist eben, dass es im Zuge eben dieser Dekommodifizierung, die im Grunde genommen in einem viel weiteren Sinne noch gefasst werden könnte, es zunehmend zu einer Entfremdung dieser Zurechnungsweisen kommt von sozusagen individueller Leistung und Ergebnis, von des subjektiv wahrgenommenen Wertes sozusagen der eigenen Arbeitskraft entlang von Marktkriterien. Als jetzt dann, hier kommen jetzt wieder die Kämpfe ins Spiel, in den 60er, 70er Jahren zunehmend eben auch bewusste Formen der Arbeitsverweigerung auf den Plan treten, schien sich halt tatsächlich die Bundesrepublik in diesem Fall tatsächlich in einen Freizeitpark, in einen kollektiven Freizeitpark verwandelt zu haben. So ja die konservativ-liberale Zeitdiagnose, die eben findet, dass insgesamt immer jünger werdende Rentnerinnen, also schon in Pension gehen, immer mehr Leute sozusagen sich ausbilden, in die Schule gehen, auf die Schule gehen, studieren und immer mehr faule Beamte sozusagen wahrzunehmen sind. Entscheidend ist aber eben, dass diese Subjektivität, diese Deformierung, wie sie Meinhard Miegel nennt, ein Bestseller-Autor, der in den letzten Jahren eben diesen Reformprozess versucht hat zu forcieren, zu begleiten, also journalistisch, diese Deformierung, also der Kern dieser Deformierung besteht also darin, dass die Subjekte zunehmend genau das nachvollziehen, was ökonomisch stattfindet, also diese Entkopplung von Reichtum und Arbeit wird nachgeahmt sozusagen, nicht nur in den Betrieben, sondern auch überall in dieser Gesellschaft. Die Leute sind nicht mehr bereit oder sie sind nicht mehr daran gewöhnt, sozusagen das Urteil des Marktes überhaupt zu erhören, beziehungsweise auch dann auch anzunehmen. Also es finden vielfältige Formen der Verweigerung statt. Jeder will halt seine Ansprüche geltend machen und jeder will mehr. Das ist jetzt sozusagen die Deformation, die sozusagen dann konstatiert wird. Und da bin ich jetzt im Grunde genommen eben auch schon beim letzten Teil, bei der Rekonstruktion, bei der Frage, inwieweit jetzt, wie eben dieser Neoliberalismus versucht, auf diese Deformationen zu reagieren. Begriff des Neoliberalismus gleich noch eine Anmerkung, damit da keine Missverständnisse auftreten. Neoliberalismus entscheidet sich nicht, also die Frage, handelt es sich bei einem bestimmten Staat um einen Neoliberalen? Diese Frage entscheidet sich nicht sozusagen anhand der Staatsquote, also der Frage, wie hoch das Staatsaufkommen ist. Hat auch nichts damit zu tun, mehr oder weniger Sozialstaat. Sondern Neoliberalismus ist im Prinzip einfach die totale Ausrichtung dieser staatlichen Maßnahmen auf Marktgängigkeit. Also es geht also darum, auf was zielen jeweils die staatlichen Maßnahmen? Und wenn man diese Frage als Kriterium für Neoliberalismus nimmt, dann kann man eben die rot-grüne Reformpolitik eindeutig eben als neoliberale Politik kennzeichnen, denn sie zielt in allen Facetten direkt oder indirekt auf eine, sozusagen, um jetzt wieder in der Terminologie zu bleiben, auf eine Rekommodifizierung der ganzen Gesellschaft, sogar des eigenen Staates. Also die ganzen Institutionen werden selber nach Marktkriterien oder sollen nach Marktkriterien geordnet werden. Vor allen Dingen die Arbeitskraft soll auf den Markt orientiert werden. Das ist das sind die Hartz-Gesetze. Ich habe ja am Eingang eben diese kleine Tabelle ausgelegt. Wer sie vor sich hat, wird sehen, dass ich eben diese Rekonstruktion auf zwei Felder verteilt habe. Auf der linken Seite sind eben die Fakten, die gewissermaßen von mir dahingehend analysiert wurden, inwiefern eben die einzelnen Maßnahmen geeignet sind, eben dieses aus dem Ruder gelaufene Leistungsprinzip sozusagen künstlich noch einmal plausibel zu machen. Auf der anderen Seite sind die diskursiven Formationen genannt, die allesamt auch dahingehend untersucht werden, ob sie eben in der Lage sind, auf diese Krise des Leistungsprinzips eine Antwort zu geben. Ich beschränke mich jeweils auf zwei kleine Beispiele bei den Diskursen. Auf den ersten Block, also hier geht es darum, wie eben aus dem früher etwas sperrig gefassten Grundwiderspruch, wie er im Kapitalismus herrscht, also der Grundwiderspruch zwischen Kapital und Arbeit, sukzessive in den letzten Jahrzehnten, vor allem jetzt eben in dieser aktuellen Reformdiskursperiode, ein Widerspruch zwischen Insidern und Outsidern, wie es auch in der Wissenschaft behandelt wird, also zwischen Arbeitenden, also Leuten, die noch Arbeit haben, und Arbeitslosen gemacht wird. Das ist sozusagen eine Formation, die gerade bei den Hartz-Gesetzen ganz stark wahrnehmbar ist, auf die eben auch vor allen Dingen linksliberale Zeitungen wie die Taz, dann wie die Zeit und also von den klassisch Liberalen mal ganz abgesehen, die fahren da ja sowieso immer darauf ab oder war das immer schon so. Aber vor allem die linken Zeitungen haben dieses Spiel mitgespielt, neuerdings eben auch die sogenannten Antideutschen, die ihrerseits eben proklamieren, dass eben hier die Arbeitslosen Opfer sozusagen von Schließungsmechanismen der privilegierten Gruppen, also der sozialstaatlich flankierten, gewerkschaftlich flankierten Gruppen der Facharbeiter und vor allen Dingen der Beamten sind, die eben beispielsweise durch den Kündigungsschutz davor geschützt werden, die legitimen Ansprüche der arbeitslosen Outsider auf Anerkennung durch Arbeit abzuwehren. Das wäre so die rechte Seite, die Diskursebene, wo vor allen Dingen eben auch diese Semantik des Sozialstaats entscheidend ist, die eben über solche Operationen, wie ich sie gerade genannt habe, völlig ein neues Gesicht bekommen hat. Diese Semantik, die war ja lange Zeit dadurch geprägt, dass es sozusagen so etwas wie ein stilles Einverständnis eben gab, dass Sozialstaat etwas mit sozialer Frage zu tun hat, etwas mit diesem Grundkonflikt Kapital-Arbeit, etwas mit Ausbeutung. Das ist ein Kompromiss, das lässt sich in den ganzen Sozialstaatsdebatten der letzten 100 Jahre nachzeichnen. Der hat sich durchgesetzt, der wurde hingenommen auch von einem Liberalismus, der das ganz pragmatisch gesehen hat, der beispielsweise in Person von John Rawls, dem amerikanischen Philosophen, ganz klar gesehen hat, die Zuweisungen, die der kapitalistische Markt sozusagen hervorbringt, die Zuweisungen in Gewinner und Verlierer ist hochgradig zufällig, hat überhaupt oder relativ wenig mit Leistung zu tun. Hat natürlich immer was insofern mit Leistung zu tun, als dass natürlich der jeweilige Gewinner muss natürlich eine bestimmte Anforderung von Leistung natürlich realisieren. Das heißt, die notwendige Bedingung für Erfolg ist natürlich nicht zufällig, die muss natürlich gewährleistet werden, aber die hinreichende entzieht sich vollends der individuellen Einflussnahme. Und solche Leute haben eben gesagt, na gut, wir müssen halt akzeptieren, dass es sozusagen Markt eben hart ist, aber er ist halt eben fair, als dass er eben so diese unverdienten Ergebnisse durch Umverteilungen eben rückgängig macht. Und diese Semantik, die eben den Konservativen immer schon ein Dorn im Auge war, also die im Grunde genommen es am liebsten immer gehabt hätten, wenn Sozialstaat als etwas erscheint, die einzelnen Rechte als etwas erscheint, was die Individuen qua Mildtätigkeit sozusagen erwarten dürfen, auf was sie aber eben keine Rechte drauf haben. Also das ist neuerdings eben gelungen. Das heißt, wir haben im Moment eben schon eine Diskurssituation, in der eben dieser semantische Stachel, also diese wie auch immer verkümmerte Erinnerung an die soziale Frage, an Klassenkampf, an diesen Kapital-Arbeit-Konflikt vollends aus der ganzen Sozialstaatsdebatte rausgeworfen wurde, mithilfe der Linken. Auf der, in diesem Fall jetzt hier linken Seite, also auf der Seite dieser Tabelle, geht es dann eben um diese Maßnahmen. Und da möchte ich einfach nur ganz kurz noch erwähnen, dass es vor allen Dingen hier wirklich eine ganze Reihe von Maßnahmen gibt, realen Maßnahmen in der Organisation der Arbeit und eben der Arbeitslosigkeit, die ihrerseits in der Lage sind, eben dieses Leistungsprinzip noch einmal so einen Schein der Plausibilität zu geben. Denn entscheidend ist ja, dass all das, was ich vorher genannt habe, also diese vielfältigen Momente der Zurücknahme von Marktkriterien in der Bewertung der einzelnen der einzelnen Leistungen, die werden jetzt eigentlich auf ganz verschiedenen Ebenen überall in der Arbeitswelt ja wieder eingeführt. Also es geht hier jetzt nicht so sehr um die Frage, wo ist die Henne und wo ist das Ei, also wer ist sozusagen verantwortlich für diese Wiedereinführung von direkten Marktbindungen von Arbeitsprozessen, geht es da einfach um ökonomische Interessen, natürlich. Oder geht es halt hier um eine Rekonstruktion des Leistungsprinzips? Beides geht ineinander über, beides schließt sich nicht aus. Die Rekonstruktion, das ist sozusagen der Prozess, den ich eben als Effekt dieser ganzen Maßnahmen einfach unterstelle. Ja, ich breche das an dieser Stelle ab und möchte zum Abschluss ganz kurz versuchen zu beschreiben, warum es bei dieser Rekonstruktion letztendlich um eine konservative Revolution neuen Typus sich dreht. Konservative Revolution neuen Typus habe ich in einem Interview-Schnipsel mit Bourdieu aufgegriffen. Er hat das nicht näher ausgeführt, was er eigentlich darunter genau versteht. Ich habe dann aber im Ergebnis eigentlich gefunden, dass es eigentlich sehr gut zutrifft auf das, was sozusagen im Effekt dieser ganzen gelungenen neoliberalen Diskursoperationen überhaupt zu vernehmen ist. Es galt lange Zeit, auch in der Wissenschaft, aber auch im Selbstverständnis der Liberalen als Common Sense, dass der Freiheitsgewinn, der Autonomiegewinn der Individuen, wie er eben in der Moderne erzielt wurde, gegenüber früheren Formen der Vergesellschaftung, etwas mit diesem Prinzip der Differenzierung zu tun hat. Das ist ein Terminus, der in der Soziologie gebräuchlich ist. Das hat aber auch Eingang gefunden, im Grunde genommen in die ganzen Selbstbeschreibungen sämtlicher liberaler Apologeten, selbst bei Leuten wie Karl Popper, der eben die bürgerliche Gesellschaft immer gegen seine Kritiker verteidigt hat. Kritiker natürlich von ganz links, die mit einem viel grundlegenderen Freiheitsverständnis natürlich immer die bürgerliche Gesellschaft attackiert haben. Aber gegen diese Kritik hat sich eigentlich ein Common Sense herausgebildet, der die Freiheitsgewinne des Individuums eben auf das Prinzip der Differenzierung zurückführt. Was ist damit gemeint? Differenzierung ist eigentlich ganz einfach. Das ist einfach die Erkenntnis, dass die moderne Gesellschaft sich zwingend aufspaltet in verschiedene Sphären, Felder, wie auch immer, Systeme, je nach Begrifflichkeit eben, und dass jedes dieser Felder mit einer eigenen Währung ausgestattet ist, mit einer eigenen Logik sozusagen versehen ist, und was genau sozusagen der Grund dafür ist, dass Freiheit ermöglicht wird, weil eben jedes Individuum die Hypothek, die das Individuum in einem Feld sich einhandelt, nicht in einem anderen Feld sozusagen mitschleppen muss. Also man kann das sozusagen wie einen Rucksack sozusagen vor Eintritt in einem neuen Feld ablegen. Ökonomisch betrachtet, also auf ökonomische Diskriminierung betrachtet, hat das eben zur Folge gehabt, dass idealtypisch eben das Individuum, wenn es also kein Geld hat, eben in den anderen Feldern trotzdem seine Rolle spielen kann, weil es im Idealfall eben durch sozialstaatliche Flankierungen sozusagen darin unterstützt wurde, ungeachtet des Geldbeutels eben diese Rolle auch spielen zu können. Also es findet sozusagen, wenn wir jetzt vom Neoliberalismus ausgehen, als eine Gesellschaftsformation, die eben die Leitwährung Geld, die eben in dem ökonomischen System herrscht, ausdehnen möchte auf alle anderen Felder, dann findet sozusagen eine in diesem Prozess eine Enddifferenzierung statt, eine Rücknahme dieser Differenzierung mit dem Ergebnis der Retraditionalisierung, so dass ja dann auch diese ganzen Phänomene, dass der Liberalismus jetzt zunehmend eben sein konservatives Gesicht zeigt, das er immer schon hatte, also auf Familie setzt, auf Communities setzt, auf soziale Kontrolle, dass eben sozusagen dieser Konservatismus auch wieder zum Tragen kommt. Auf das Zivilisationsniveau bezogen bedeutet jetzt eben Revolution, also das wäre jetzt sozusagen die konservative Seite, das Revolutionäre daran ist in Analogie eben zum konservativen revolutionären Ausbruch, das ist ja die Selbststilisierung gewesen, der sogenannten Revolutionäre in den 20er Jahren des vergangenen Jahrhunderts, kommt es jetzt eben zu einem Prozess, der geeignet sein soll, eben diese Deformierung, von der ich vorher sprach, also diese Deformierung, dass eben das Leistungsprinzip von den Leuten umgangen wird, also dass sozusagen der Marktpreis, die Bewertung durch den Wettbewerb, durch den Marktpreis umgangen wird, dass jeder trotzdem sein Einkommen, seinen Status haben will, dass diese Deformierung, diese Entfremdung von dieser natürlichen Prüfung, von der Natur rückgängig gemacht werden soll. Der Einzelne soll eben therapiert werden, indem er analog zur damaligen Situation eben dann in den Krieg zieht oder eben, wie es dann sozusagen heute der Fall ist, auf den Markt zieht, auf den Wettbewerb, um da sozusagen sich eben dieser Prüfung durch die Natur wiederzustellen.
Soweit Holger Schatz in seinem Vortrag über sein Buch Arbeit als Herrschaft, die Krise des Leistungsprinzips und seine neoliberale Rekonstruktion. Drei Fragen aus der Diskussion sollen uns im Folgenden noch interessieren. Die erste bezog sich auf Hartz IV. Der Diskutant wollte darin keine, insbesondere in den 1-Euro-Jobs, keine Vermarktlichung des Leistungsprinzips bzw. eine Rekonstruktion erkennen, wie es Schatz gezeichnet hat, sondern eher eine Rückkehr zu staatlicher, administrativer Zwangsarbeit.
Kann ich ganz kurz machen. Ich hatte einfach die Zeit nicht dafür, sozusagen diese auch widersprüchliche Verlaufsform dieser Rekonstruktion, gerade an Hartz IV, auch darzustellen. Aber es ist eigentlich ein Missverständnis, dem du meines Erachtens auch aufsitzt, denn eben diese Bemerkung, die ich gemacht habe, was kennzeichnet denn eigentlich eine neoliberale Intervention, müsste doch sein, zu gucken, was ist der Effekt und was ist sozusagen die Logik, auf was sozusagen das Ziel, nicht das, was sozusagen vorgegeben wird in den Diskursen. In den Diskursen werden sehr wohl, da stimme ich dir zu, wird eine Ideologie produziert, dass gesagt wird, ja, das ist alles sozusagen ein Versuch, das Leistungsprinzip ein Stück weit abzuschwächen. Das ist sozusagen in der alten deutschen Tradition des Wohlfahrtsstaats angesiedelt, der sich eben abgrenzt von diesem nackten, kalten Manchester-Liberalismus. Faktisch ist es aber so, dass eben diese 1-Euro-Jobs, das ist ein sehr marginaler Bereich von Hartz IV, der sozusagen die Flankierung bedeutet, dieser zunehmenden Ausrichtung von allen Arbeitslosen auf Marktgängigkeit. Das ist sozusagen auch das erklärte Ziel der Expertenstudien, die eben diesen Formen von Lohnsubventionen, die tatsächlich ja eine Verzerrung des Leistungsprinzips bzw. der Vermarktlichung des Leistungsprinzips ja bedeuten, die das sozusagen kritisieren. Es gibt dieses schöne Zitat von Stiel, der seinerzeit vor einigen Jahren schon gesagt hat, also der Präsident des Industrie- und Handelstages, der gesagt hat, das sind alles Sachen, die natürlich mit Marktwirtschaft nichts zu tun haben, aber es sind gute Mittel, sozusagen trojanische Pferde in der Gesellschaft aufzustellen, um die Gesellschaft an niedrige Löhne zu gewöhnen, die dann sozusagen in einem zweiten Schritt wieder in reine Löhne umgewandelt werden können, indem man eben diese staatliche Alimentierung vollends zurücknimmt. Und das ist sozusagen die Logik, auf die das zielt. Völlig verschwiegen wird ja auch bei Hartz IV sozusagen die stillen Effekte, die eigentlich dieser ganze Workfare-Diskurs in Deutschland ja kennzeichnet, eben diese automatische Ausrichtung auf Marktprozesse. Stadt Freiburg beispielsweise hat in ihrer Presseerklärung zur Cola sich dafür ja gerühmt, dass seit der Einführung dieser tatsächlichen staatlichen Flankierungen insgesamt sozusagen die Anzahl der Neubewerber auf Sozialhilfe rückläufig sei. Und diese Leute, die werden sozusagen dem Markt überlassen. Das ist sozusagen auch gewünscht und erklärtes Ziel. Und insofern ist es sozusagen eigentlich diese Formen von Hartz IV, die nur scheinbar sozusagen diese Vermarktlichung außer Kraft setzen sollen, das sind sozusagen alles Etappen eben dieser Durchsetzung der Vermarktlichung.
Eine weitere Nachfrage bezog sich auf die radikale Kritik am Leistungsprinzip. Es wurde befürchtet, dass mit der Aufgabe des Leistungsprinzips überhaupt der Maßstab für soziale Gerechtigkeit aufgegeben würde.
Ich denke, weil es unter den herrschenden Bedingungen immer sich repressiv darstellt. Zum einen ist immer offen, was ist Leistung, wer definiert es, wie lässt sich es berechnen.
Natürlich ist es auch repressiv. Na und?
Ja, aber das Problem ist, dass ja doch immer mehr für immer mehr Leute trifft es gar nicht mehr zu. Sie kommen gar nicht mehr in diesen Gültigkeitsbereich rein. Das ist ja sozusagen das Paradox, dass einfach ganz viele Leute, obwohl sie ja die Leistung bringen könnten, sie kommen gar nicht mehr in die Lage dazu, das überhaupt zu zeigen. Das heißt, es ist im Moment sowieso schon völlig absurd. Es ist völlig absurd, sozusagen, wie es eben jetzt der neoliberale Mainstream mithilfe eben dieser paternalistischen linken Anti-Ausschluss-Doktrin der Chancengleichheit eben tut, zu fordern, jeder soll sozusagen die Chance haben, an die Startlinie zu kommen. Das ist völlig absurd. Also diese Chancen bestehen innerhalb dieses Systems einfach nicht mehr, weil diese Arbeit, also sozusagen diese materielle Struktur, auf was sich eben diese Chancen beziehen können, überhaupt nicht mehr gegeben ist. Und das wär so eine realpolitische Begründung, warum ich denke, dass es sowieso schon nicht mehr existiert. Die andere Begründung ist die ich eben, wie gesagt, bei Marx eben sehe, aber eben auch bei Marcuse vor allen Dingen, die in abgeschwächter Form bei Bourdieu dann auch eben diese Kennzeichnung, dieses Prinzip als ein zutiefst inhumanes, weil sozusagen es inhuman ist, den Menschen sozusagen, also die Existenzberechtigung an die Leistung zu knüpfen. Das ist per se ein inhumanes Konzept mit all den bekannten Folgewirkungen. Und ich wende mich in diesem Buch genau gegen eine Position, wie sie beispielsweise von dem Frankfurter Institut für Sozialforschung, die sich ja sozusagen als die Erben der kritischen Theorie heute gerieren, die genau sagen, das wäre sozusagen das adäquate Projekt jetzt hier in der Postmoderne, um sozusagen ein neues, um kritische Theorie sozusagen neu auszuweisen, eben auf dieses Leistungsprinzip gegen den Neoliberalismus, das Leistungsprinzip in Anschlag zu bringen. Also die Analyse, also die Diagnose lautet da eben wie folgt, dass das Leistungsprinzip durch den Neoliberalismus außer Kraft gesetzt wird, indem eben der Neoliberalismus bzw. die ganzen Arbeitsformen praktisch die nicht mehr auf die Leistung des Einzelnen gucken, die pfeifen nämlich drauf, die sagen einfach, Hauptsache der Erfolg, wer Erfolg hat, der hat es halt verdient. Und gegen diesen Zynismus, der natürlich tatsächlich anzuprangern ist, gegen diesen Zynismus wird dann eben das Leistungsprinzip wieder in Anschlag gebracht, was natürlich verkennt, dass eben dieses Leistungsprinzip nicht durch den Neoliberalismus sozusagen erodiert, sondern eben genau durch eine Produktionsweise, die von sich aus heraus eben dieses Leistungsprinzip von Anbeginn an unterminiert hat.
Wenn man die Statistiken der Arbeitslosigkeit heute anguckt, mit 12% etwa, und weiß, dass die Mehrzahl der Arbeitslosen, der Dauerarbeitslosen, vor allen Dingen eines nicht hat, nämlich Ausbildung. Und die zweite größte Prozentsatzteil ist ein bestimmtes Alter, 55, und das dritte Kennzeichen sind Frauen. Wobei bei Frauen oft die fehlende Ausbildung nicht verschuldet, sondern unverschuldet hinzukommt. Also, die These, die ich aufstellen würde, ist, dass es nicht das Leistungsprinzip und das dahinterstehende Konkurrenzprinzip ist, sondern dass es die Zugangsbeschränkungen sind, die diese Gesellschaft aufgestellt hat. Zugangsbeschränkungen zu Bildungsmöglichkeiten, Zugangsbeschränkungen zu Erbmöglichkeiten, die andere haben. Also es ist die Ungleichheit in dieser Gesellschaft wird nicht durch die unterschiedliche Arbeit und durch die unterschiedliche Leistung begründet, sondern durch staatlich und gesellschaftlich erzeugte Zugangsbeschränkungen. Und deswegen denke ich, ist der Kern deines Analysebegriffes, der geht schief.
Ich bin froh, dass du es gesagt hast, das ist eine gute Steilvorlage. Denn darum geht es in dem Buch die ganze Zeit, dass es um dieses Missverständnis eigentlich geht und das selbst sozusagen schon Teil dieser neoliberalen Rekonstruktion ist. Also das ist sozusagen eine Eskamotierung sozusagen der Urquelle von sozialer Ungleichheit im Kapitalismus auf die Ebene der Macht, der sozialen Schließung, um mit Weber zu sprechen. Das ist genau das, was sozusagen dieser neoliberale Diskurs vollzogen hat und geschafft hat, indem er eben, ich habe vorher das Beispiel mit sozusagen dem Ausspielen der Arbeiter gegen die Arbeitslosen und so weiter genannt, indem eben der Neoliberalismus es geschafft hat, die Existenz und auch die Urquelle von sozialer Ungleichheit, von Verlierer- und Gewinnerproduktion nicht mehr sozusagen im materialistisch zu verorten, also sprich im Produktionsprozess und den dazugehörigen Verteilungsstrukturen, die eben meines Erachtens von sich aus nicht nur eben soziale Ungleichheit notwendigerweise immer bedingen, sondern auch die Kumulation sozusagen der Erfolgserträge auf der einen, aber auch die Kumulation sozusagen der Verlierereinkommen auf der anderen Seite. Das ist sozusagen das, was heute auch soziologisch und wie auch immer überall völlig verdreht wird. Es wird sozusagen, soziale Ungleichheit wird nicht mehr dem Markt zugerechnet, sondern eben der Marktferne. Und das ist sozusagen die zweite Rehabilitation eben dieses Marktes zu dem, was ich im Vortrag genannt habe, eben Markt als Freiheitsgarant, wird jetzt eben in deiner Variante, wird sozusagen die soziale Ungleichheit in der Variante, also das ist ja nochmal interessant, weil bei der ersten Sache, da geht es ja darum, dass die soziale Ungleichheit nicht mehr als schlimm erkannt wird, sondern im Gegenteil, der Neoliberalismus will ja mehr Ungleichheit, weil es mehr Freiheit bewirkt. In deiner Variante ist es jetzt eben so, dass sozusagen die soziale Ungleichheit durchaus verteufelt wird, aber eben umgedeutet wird als auf eben diese Schließungsprozesse rückgehend. Und das ist sozusagen absolut meines Erachtens eine ideologische Verkehrung sondergleichen. Denn es ist nachweisbar, es ist das Kapitalprinzip und all diese damit zusammenhängenden notwendigen Funktionen, die automatisch dazu führen, dass jemand, der Erfolg hat, auch in einer zweiten Runde Erfolg hat. Das ist sozusagen die zentrale Bedeutung des Zinses, der ja notwendig ist. Den kann man gar nicht abschaffen, sonst landet man tatsächlich in irgendwelchen kruden Vorstellungen. Das ist sozusagen die Anreizstruktur muss sicherstellen, dass die Gewinner auch weiterhin Gewinner sein werden, dass sich das sozusagen kumuliert, das Kapital sich vermehren kann. Das ist das Grundprinzip der sozialen Schließung und nicht irgendwelche machtbedingten Abschottungen gegen irgendwie Ältere, gegen Frauen, gegen... Das sind alles natürlich Diskriminierungstatbestände. Das ist alles auch, das ist Macht, das ist klar, das sind Ungleichheitsstrukturen, die weiter existieren werden, auch in nachkapitalistischen Gesellschaften, die bekämpft gehören. Aber das ist nicht sozusagen, das ist nicht die Urquelle dieser sozialen Polarisierung, wie wir sie hier jetzt in diesen hochentwickelten Gesellschaften wie die Bundesrepublik haben. Also diese immer weiter auseinandergehende Schere zwischen Arm und Reich.
Soweit unsere Dokumentation hier von Radio Dreigland in Freiburg zu der Buchvorstellung von Holger Schatz, Arbeit als Herrschaft, die Krise des Leistungsprinzips und seine neoliberale Rekonstruktion, erschienen im September 2004 im Unrast Verlag in Münster. Es enthält 302 Seiten und kostet 18 Euro. In einer anderen Dokumentationen werden Sie den zweiten Teil dieses Abends hören können. Gerd Hannloser stellte das Buch vor, das von ihm herausgegebene Buch vor. Sie waren die Antideutschesten der deutschen Linken, ebenfalls im Unrast Verlag in Münster erschienen. Ein Sammelband zur Geschichte, Gegenwart und Zukunft antideutscher Politik. Und in diesem Vortrag ging es um die Anschlussfähigkeit von Linken an die deutschen Theoremen zu neoliberalen Ideologien.